Und das war der Moment, wo ich mich selber auf Bullshit-Monsterjagd begeben habe. Das heißt, ich habe ein großes Marmeladenglas auf meinen Schreibtisch gestellt und habe immer, wenn ich negative Glaubenssätze, würden Coaches jetzt sagen, hatte, überlegt, wenn das jetzt ein kleines Viech, ein Monster ist in meinem Kopf oder was auf meiner Schulter sitzt und mir etwas zuraunt oder mir auch irgendwelche Bilder in den Kopf projiziert, wie sieht es aus? Was macht es? Wovon will es mich abhalten? Und was steckt da eigentlich dahinter? Ich finde, eine große Kunst in der heutigen Zeit, in dieser Online-Zeit, in dieser Vergleichswelt, in der es immer jemanden gibt, der hübschere Instagram-Posts, einen tolleren Film, bessere Preise gewonnen hat, was weiß ich, ist, genügsam zu sein und dankbar für das, was wir jetzt haben und trotzdem sich Dinge wünschen, unerreichbare Riesenmissionen, Wünsche, Visionen, Ziele zu haben.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 95 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Gastgeber begleite ich dich auf eine ganz besonders spannende Heldinnenreise in dieser Episode mit Anaïs Bock von Let's Work Magic. Sie ist zweifache Mutter und teilt ihre Zeit gerade intensiv zwischen den großen Executive Leadership Workshops und Seminaren auf, die sie zusammen mit ihrem Mann Marco, der ebenfalls Gründer von Let's Work Magic ist, macht. Und sie hat ganz lange zum Thema Purpose geforscht. Sie hat die Bullshit-Monster-Methode entwickelt, über die wir hier auch intensiv sprechen während des Interviews. Und ja, sie hat ganz große Ziele und wunderbare Visionen für die Zukunft der weiblichen Führung und für die Führung generell. Die Folge wurde aufgezeichnet im Dezember letzten Jahres und es war ein ganz besonders schönes Wochenende, weil wir eingeschneit sind in München und nicht mehr wegkamen mit dem Zug. Und deswegen reden wir auch über Weihnachtsdekoration, also nur so als kleine Aufklärung. Und ich möchte dich kurz mitnehmen zu den aktuellen Veränderungen und den Neuigkeiten der New Work Heroes. Der Shop ist gelauncht, endlich funktioniert er wieder. Man konnte nichts kaufen. Ist natürlich schlecht, wenn man einen E-Commerce-Shop hat und das Payment-Gateway abgelaufen ist. Aber gut, so, das sind so die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und es gibt neue Sticker, was soll ich sagen? Unglaublich. Unbedingt anschauen. und natürlich viele andere Dinge, die jetzt passieren. Merkt euch schon mal den 29. Mai. Es ist ein Mittwoch. Kommt nach Berlin, seid da. Ihr kommt doch sowieso. Es ist die Republika zu diesem Zeitpunkt. Bleibt einen Tag länger. Dann gibt es eine Vernissage für ein Kunstprojekt, was ich in der Hinterhand habe. Unbedingt merken. Aber jetzt erstmal feuerfrei für die Inspirationssalven von Anaïs.
Es ist dann meine Schuld, wenn es nicht gut wird, Anaïs, ja?
Ja.
Ich habe heute nochmal geguckt, Anaïs, dieses Doppelpunkt auf dem A, das nennt sich...
auf dem I.
Auf dem I, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber das ist, man muss es dann getrennt sprechen.
Genau.
Anaïs.
Genau, also nicht Anä.
Anä oder Anaïs.
Anaïs, ja. Ein gehasster Physiklehrer, da fange ich an zu zittern, hat die Klassenliste vorgelesen, ich war Zweite und er sagte... Anaïs, wo ist er denn? das nach einem Jahr im Physikunterricht habe ich mich nicht sehr geehrt gefühlt. Packen manche immer noch aus.
Aber Physik war doch, hattest du Bock auf Physik?
Ich habe Physik im Abi gemacht als drittes Fach, ja.
Okay, mündlich dann? Nee, schriftlich.
Mündlich? Nee, vier ist mündlich, genau. Das war politische Weltkunde auf Spanisch.
Oh, sí, claro.
Wie funktioniert die demokratische System in Spanien?
In Spanien oder in ganz Südamerika.
Spanien, Deutschland haben wir wirklich. Ja.
Vielen Dank für diese sehr warme Einladung. Ich bin schon durch euer Wohnzimmer gegangen. Dort liegt ein 11 Meter schlangenartiger Weihnachtsbaum,
ja,
der dieses Jahr bei euch rankommt.
Eine Girlande, eine Boa Constrictor-Girlande.
Warum kein Weihnachtsbaum?
Weil wir zwei Kinder haben. Eins kann sich noch nicht so gut fortbewegen, 2 Monate alt.
Aber es kann ziehen.
Ja, aber dann müsste man ja wirklich sehr nah dran stehen. Der 2,5-Jährige ist auf Zerstörungsjagd.
Ah.
Und deswegen...
Diese Phase.
Genau, wir tun die Weihnachtsdeko in die Lüfte. Da kann nichts passieren.
Es ist, ich finde es cool, glaube ich. Und dann kann man ein paar Schaukeln anbringen oder vielleicht so und dann irgendwie ein paar Kletterhaken.
Good idea. Ja.
Nice.
Ja, Jörn Hendrik bringt uns auf schöne... Gut, dass der Kleine nicht dabei ist.
Ja, und wir sitzen zwar in seinem Kinderzimmer.
Genau, der pennt.
Aber er pennt.
Ja,
in deinem Bett.
Ja. Da schläft es sich besonders gut, genau.
Ach, das ist wunderbar. Ich fand die Verabredung auch besonders schön. Ich habe München nämlich besucht, weil als Hamburger habe ich mich sehr lange dagegen gewehrt und gesagt, alles südlich der Elbe ist Ausland und das ist egal. Ja. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich war schon immer weltoffen und wollte fremde Kultur kennenlernen. Und das...
Bayern ist ja. Mir son, mir, gell?
Das ist hier schon. Und du hast es mir besonders leicht gemacht, weil du ja als Erste hierher gezogen bist und quasi... die Toren und Türen. Ich war auch ein bisschen traurig, weil wir haben uns gerade so ansatzweise kennengelernt und da warst du weg.
Habe ich gesagt, tschüss. Nee, ich muss Berlin jetzt verlassen, jetzt wo ich den... Nein.
Du vermisst es schon ein bisschen.
Ich vermisse Berlin. Ich vermisse Berlin sehr. Aber das Schöne hier im Süden ist, es gibt von all diesem Start-up-y New-Work-Zeug wenig. Mm. Und dadurch lernst du die Leute schnell kennen.
Du bist quasi die Einzige.
Die Einzige war ich vor 10 Jahren, als ich mal hier gelebt habe, da war es ein bisschen einsam.
Da war es zu krass.
Da haben mich die Leute immer, wenn ich gesagt habe, ich bin selbstständig, haben die mich gefragt, warum? Das war so die erste. In Berlin haben alle gefragt, oh cool, was machst du? Und in München haben sie gefragt, aber warum? Hier gibt es doch Siemens und...
Genau, ja. Solide Dinge. BMW. Wenn du mal was Richtiges machen willst, ist dann vielleicht im zweiten Satz, wenn es dann mal nicht weitergeht, also du wirst ja scheitern.
Ja, ja.
Und dann...
Sowieso.
Was machst du? Du machst eine Crowdfunding-Kampagne für Karten.
Crowdfunding?
Ja. Das muss ich sagen, ist der Grund gewesen, warum ich dann auch aus Hamburg raus musste irgendwie. Mhm. Also es war schon cool, Späterhaus, Startups und so weiter, aber dann war Berlin doch irgendwie... dieses sich eben erklären müssen. Das muss ich dann ja immer schon mal zu Hause bei meinen Eltern, wenn man dann erklärt, was machst du denn jetzt wieder Neues? Und das war ist tatsächlich auch so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich werde immer wieder etwas Neues machen. Mhm. Es wird sich nie so begeben, dass, naja.
Dass sie endlich eine Antwort haben für ihre Freunde.
Richtig. Das ist dann immer so der Punkt, aber das war klar, dass das nicht meine Verantwortung ist, dass sie erklären können, was ich tue.
Ja, schön. Na, wenn du es lang genug machst, dann kommt wenigstens, ich habe keine Ahnung, was mein Sohn macht. Aber er kommt über die Runden.
Er kommt. Er muss jetzt noch nicht in eine Festanstellung gehen. Es ist, so schlimm ist es noch nicht.
Ja.
Ah, es ist tatsächlich ein Podcast-Tag heute. Insofern bin ich quasi schon warm. Ich könnte direkt loslegen, aber das machen wir jetzt auch. Auf zur Heldenreise. Wir gehen 4 Schritte ab, liebe Anaïs. Und die erste ist etwas... Ist ein bisschen scary, weil wir wollen über Zweifel reden. Wir wollen über Zweifel reden und über diese Frage, an dem Punkt, an dem du jetzt stehst, was beschäftigt dich, woran zweifelst du gerade?
Geil.
Ja.
Geil. Ich finde schön, dass du mich gerade fragst, an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe. Hm. Weil wenn ich Podcasts höre, dann höre ich sehr oft so dieses, was hattest du mal für Zweifel, als du angefangen hast? Und es ist ja total easy, über die Zweifel zu reden, die ich vor 10 Jahren hatte, als ich ein Küken war und anfing. Aber heute weiß ich alles und ich bin erleuchtet. Und das ist natürlich Bullshit, sondern wir haben alle Zweifel und ich habe gerade Riesenzweifel. Also du erwischst mich an einem Zweifelpunkt. Soll ich dir gleich erzählen?
Verdammt, deswegen bin ich hier quasi.
Super, also es ist eigentlich eine Therapiestunde, die wir dann als Podcast bekommen.
Ist es immer.
Schön, ich freue mich. Nee, tatsächlich mache ich diesen Job, wenn man ihn als Job bezeichnen kann, 11 Jahre. Und mein Leben hat sich vor 2,5 Jahren sehr verändert mit der Geburt meines ersten Kindes, Sohnes. Und jetzt nochmal vor 2 Monaten mit der Geburt meiner Tochter. Und mit nach Naels Geburt, nach dem ersten Kind, war es so, dass ich eigentlich weitergemacht habe wie vorher. Das heißt, nach 4 Monaten habe ich wieder meine Leadership-Offsites gegeben und saß da mit dem CEO und oft seinen Jüngern und wir haben Offsites gemacht. Das ist ja das, worauf wir uns spezialisiert haben. Mein Mann, wenn ich wir sage, dann meine ich mein Mann und mich, Marco. Wir haben ja zusammen die GmbH gegründet. Und jetzt merke ich, oh Mist, das geht, glaube ich, mit 2 Kindern nicht. Also ich kann nicht nach 4 Monaten Marco... ein 4 Monate altes Baby in die Hand drücken und einen 2,5-Jährigen und sagen, komm mal mit ins 5-Sterne-Hotel und hier ist die abgepumpte Milch, viel Spaß, ich bin dann mal arbeiten. Sondern ich muss mir tatsächlich neue Wege suchen und entweder den Großen ganz abgeben. Also ich merke, ich kann nicht mehr so viel reisen. Das heißt, meine Zweifel sind WTF. Darf man bei dir fluchen?
Man darf fluchen, ja bitte.
Ich muss mich
das
nicht benehmen.
Es ist explicit Lyric. Ach so. Irgendwie.
Gut, ab 18. Ja,
ja okay. Es ist ab 18.
Alles klar.
Aber deswegen habe ich auch so viele andere Hörer. Nein, das ist hervorragend, bitte fluche.
Bitte fluche. Ja, nee, wirklich tatsächlich die Frage, wie viel will ich in Zügen unterwegs sein? Oder ist es nicht Zeit, einfach wirklich mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und trotzdem viel zu arbeiten, denn ich liebe es und ich verdiene auch gerne sehr viel Geld. Und
Dito.
Ja, also let's say it as it is. Und wie mache ich das jetzt mehr von zu Hause?
So. Also, aber bist du auch in den letzten Jahren so viel gereist? Also jetzt gerade wieder, kann ich mir vorstellen, so nach direkt nach der Pandemie, aber ist es so, gab es nicht so den großen Switch auf Miroboards und alles online oder sagt die Führungsriege nach wie vor, nein?
Ja,
kommt also vorbei. Wir gab's gehen schon. Geheim in die Schweiz.
Es gab es auf jeden Fall zu den heißen Pandemiezeiten. Da war es tatsächlich so, dass viele Kunden einfach auch die Sachen abgesagt haben. Ich war da ausgebucht mit Hotel-Gigs, die waren sowieso alle tot. War ein super Jahr. Aber tatsächlich ist es so, dass sich die obere Führungsriege am liebsten live trifft. Und ich freue mich, dass die Vorbesprechungen und Nachbesprechungen, also die finden online statt. Ich muss mich nicht mehr für ein 2-Stunden-Meeting in einen Zug nach Frankfurt setzen. Darauf haben sie früher bestanden. Das nicht. Thank God. Ist auch Schmarrn, wenn du mich fragst. Vergeudete Zeit.
Absoluter Schmarrn.
Aber
die Vorbesprechungen sind auch Schmarrn. Man kann einfach direkt anfangen. Man weiß ja eh, worum es geht. Ist ja immer dasselbe.
Genau. Aber diese 2 Tage Offsite, dieses Jahrestreffen oder 2-mal im Jahr Treffen, das ist schon was anderes, wenn man es in Fleisch und Blut macht und dazwischen auch mal wandern geht und nicht nur so Flipchart-Arbeit macht und Sticky Notes klebt, sondern Dinge tut gemeinsam, Dinge erlebt und durch das Erleben dann die Dinge bespricht, von denen du gerade gesagt hast, dass wir sie ewig wissen. Also so Vertrauensthemen oder wie entscheiden wir oder wie konfliktieren wir. So.
Oh, schönes Wort. Konfliktieren.
Konfliktieren.
Das klingt wie Konfitüre.
Konfitüre,
aber filetieren.
Filetieren, konfliktieren, same, same.
Wow, wie hast du gelernt. Wie gehst du, also das, ich finde es ja eigentlich sehr schön, weil das bedeutet ja auch wieder Wandel, das bedeutet ja wieder was Neues. Das heißt, die Frage, wen ziehst du an, in welche Richtung geht's? Aber wie sehr, tut es wirklich weh, dass du sagst so, oh mein Gott, ich stehe da vor, ich weiß nicht, wie es weitergeht, oder bist du da schon zuversichtlich und sagst, wird sich was finden?
Beides. Ich bin zuversichtlich, weil ich eine 100% Überlebensrate habe. Also ich habe es immer schon irgendwie geschafft und ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was als nächstes kommt. Also ich stehe ein bisschen wie in einer neuen Höhle. Ich kann riechen, das ist eine neue Höhle, aber sie ist stockdüster und ich muss mich jetzt so im Düsteren ein bisschen nach vorne tasten. Und was auch spannend ist, hast du gerade benannt, ist diese Zielgruppenfrage. Und hier kommt ein Baby. Es kommt ein Baby, das möchte Milch haben. Ja, komm her, wir brauchen
ein
Baby.
Das Baby kommt. Ganz kurze Unterbrechung.
Mini-Unterbrechung,
weil ich danke dir an dieser Stelle nochmal, dass wir das überhaupt möglich machen können. Und das muss auch sein, es muss möglich sein, kurz zu stillen während eines Podcasts.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja. Danke dir.
Stehst du wieder strahlend vor mir, wundervoll. Wir ziehen jetzt eine kurze Bullshit-Monster-Karte, weil die Bullshit-Monster, das ist dein Baby. Ist auch übrigens, habe ich im Intro sicherlich schon gesagt, ich weiß natürlich noch nicht, was ich im Intro sagen werde, weil das kommt ja erst noch, aber die New Work Heroes und die Bullshit-Monster, ein Traum, eine Traumverbindung. Ich habe jetzt hier den Gold-Pusher gezogen, die 22. Ja. Ich würde ihn beschreiben als ein leicht befedertes Vieh, was sehr langen Hals nach vorne reckt, würde das zu deinen Zweifeln passen?
Zu meinen Zweifeln? Ja. Wow, okay. Auf jeden Fall. Also das Gute ist, die Bullshit-Monster passen ja irgendwie immer. Das ist ja so ein bisschen... Ich
hab's schon gemerkt. Ja.
So ein bisschen, die Bilder erinnern uns an gewisse Stresssituationen und dazu gibt es dann einen kleinen Text im Büchlein. Aber woran mich dieser jetzt erinnert, ist dieses Ich muss. Ich muss es wissen. Ich muss jetzt schon wissen, was ich 2024 mache. Es muss aus einer Strategie heraus, die ich mir im stillen Kämmerlein überlegt habe, entstehen. Da muss ich mir Ziele abstecken und dann muss ich einen geraden Weg gehen, möglichst betoniert, der zu diesem Ziel führt.
Planbar, auf Absicht, die Verträge müssen schon mindestens vorbesprochen sein, irgendwie Sicherheit.
Ja, und das war bei mir noch nie so, ehrlich gesagt. Also bei mir sind die Dinge immer entstanden. Meine Umwelt hat mich zu was eingeladen und wenn eine Einladung kommt, zum Beispiel, hey, willst du einen Podcast machen, dann weiß ich sofort, Bauchgefühl, yes, habe ich Bock drauf, obwohl ich ein stillendes Kind habe und hier ein krankes, anderes Kind. Oder ich merke, toller Kunde, super Geld, aber mein Bauch sagt nö. Und inzwischen folge ich dem sehr gerne.
Das ist ganz stark, ne? Weil das kann ja auch wirklich bedeuten, dass Sicherheit verloren geht, dass Einnahmen verloren gehen, dass das Umfeld oft auch sagt, ja, also jetzt reicht's, wir müssen oder, ne, also das ist ja, vielleicht ist auch das Umfeld oft in der Kohlpuscher Bullshit-Monster im Narrativ, ne, so dieses, ja, spannend. Wie war das früher? Jetzt kommt die Frage, weil du hast das so antizipiert, wir haben über das Jetzt gesprochen, wie war das früher mit Zweifeln? Also wo hast du da vielleicht, also vielleicht mal so diese, war das für dich eine Gründungsidee, dass du dich mit deinen eigenen Bullshit-Monstern beschäftigt hast und dich quasi austherapiert hast mit diesem Projekt?
Also oder? Es war definitiv Eigentherapie. Ist ja sehr, sehr oft so, dass wir Produkte entwickeln, die eigentlich für uns selber sind. Bei mir war es so, dass ich angefangen habe ja als Imageberaterin, als ich in die Selbstständigkeit gesprungen bin. Und ich hatte dann das Gefühl, wenn ich Imageberaterin bin und anderen Menschen wirklich sage, welche Farben ihnen stehen und welche Schnitte und wie sie vor Publikum sprechen können, mit welchem Inhalt, Personal Branding, diese ganze Geschichte, dann muss ich dem auch entsprechen. Auch um 6 Uhr morgens, wenn ich mit meinem Hund auf die Straße gehe. Also ich hatte einfach diesen inneren Push, als Imageberaterin muss ich immer ein gutes Image haben. Das war so eins dieser ersten Bullshit-Monster, die ich entdeckt habe. Aber dann eben auch andere, Geldangst oder so Definitionsangst oder ganz, ich war ja 23, als ich gegründet habe, da war eigentlich immer die erste Frage, du bist selbstständig, wie alt bist du denn? Und da hatte ich das Gefühl, um Experte zu sein, muss man einen langen weißen Bart und 30 Jahre Erfahrung haben.
Das ist krass. Ich war 22, als ich mich selbstständig gemacht habe und hatte genau das Thema. Ja. So dieses, alle um dich herum haben studiert, PhD, irgendwas, keine Ahnung, machen noch einen Master. Mhm. Und krass, ja, krass.
Und aus diesem Monster, das ist tatsächlich ein Monster geworden, das auch im Set ist, The Grand Guru.
Den hat meine Tochter gezogen, ja, mit White Beard und irgendwas.
Ja, genau.
Und guckte mich immer so an.
Ja, genau. Also dieses Vorwurfsvolle. Und dann zu merken, oh Mist, das Bild des Experten, das ich im Kopf habe, dem kann ich als Frau sowieso nie entsprechen. Das heißt, ich muss das Bild in meinem Kopf transformieren, zerschießen, irgendwas draus machen, weil so geht's nicht voran. Und das war der Moment, wo ich mich selber auf Bullshit-Monsterjagd begeben habe. Das heißt, ich habe ein großes Marmeladenglas auf meinen Schreibtisch gestellt und habe immer, wenn ich negative Glaubenssätze, würden Coaches jetzt sagen, hatte, überlegt, wenn das jetzt ein kleines Viech, ein Monster ist in meinem Kopf oder was auf meiner Schulter sitzt und mir etwas zuraunt oder mir auch irgendwelche Bilder in den Kopf projiziert, wie sieht es aus? Was macht es? Wovon will es mich abhalten? Und was steckt da eigentlich dahinter? Und,
ja, ganz stark.
Und das ist einfach die Art oder die Methode, sich mit seinem eigenen Zeug auseinanderzusetzen. Und dann habe ich nach und nach Interviews geführt und gemerkt, boah, die anderen haben die auch. Und zwar nicht nur die gerade starten, sondern auch die Experten. Und dann fing ich an, mit Führungskräften zu sprechen und irgendwann mit CEOs und mit einem Intendant in einem Theater und mit Leuten, die ich total bewundert habe. Und siehe da, alle hatten Monster im Kopf. Und so ist die Methode entstanden.
Wow, ganz stark, ganz stark. Das heißt, für dich ist das auch gleichzeitig für die nächste Frage, wie gehst du mit Zweifeln um? Was ist sozusagen dein Geheimrezept? Tatsächlich dann das mal sichtbar machen, Marmeladenglas öffnen, reinschreiben, von der Seele schreiben, irgendwie dem Ausdruck verleihen und das da sein lassen, oder? Mhm.
Ja, also da sein lassen finde ich ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, und jetzt setze ich mich 3 Jahre lang mit meinen Monstern auseinander und bewege mich in dieser Spirale des Self-Improvement. Sondern ich liebe persönlich diese Kombination aus Angst und Lust. Also wenn dir etwas Schiss macht, wenn du gewisse innere Resistenzen hast, aber gleichzeitig so ein Pull, so ein Yeah, lass es uns trotzdem machen. Das ist so ein bisschen along the lines of the box. Out of the box, ganz außerhalb der Komfortzone ist schwer. Da kommt schnell die Panikzone. Aber diese Learning Zone, es ist nicht mehr comfortable, es ist nicht mehr dein Sofa, in dem du hockst, sondern du musst dich schon so ein bisschen rausbewegen aus der sicheren Welt, aber du bist absolut noch denk- und prozessfähig.
Sehr schön. Das ist tatsächlich ein schmaler Grat, ne? Also ich glaube, weil da einfach, ich habe jetzt gerade noch ich im Gespräch im Kopf, wo es dann um den Vagusnerv geht, so dieses Flight-Fight-Situation, mit dem wir uns einfach dann auch hormonell einfach in so eine Stoppphase begeben, wo wir sagen, ich kann eigentlich physisch nicht, weil die Hormone sagen, sitzen auf mir drauf und sagen gerade Achtung, Rückzug, Sicherheit, whatever.
Ja.
Und dann mit verschiedensten Techniken zu arbeiten und ähnlichem, aber das ist tatsächlich ja auch wirklich eine Superkraft, ja. Also dass du dich immer wieder in diese Situation bringen konntest, dann aus diesem Flight- und Fight-Modus rauszugehen oder den zu transformieren, den zu sublimieren, oder?
Ja, und ich glaube,
woher hast du das?
Woher habe ich diese Superkraft? Du machst mich gerade hier zur Superheldin fühlen.
Ne Logo, hallo.
Ich glaube, das ist etwas, was wir alle können und was wir alle lernen sollten und wofür uns manchmal die Tools ein bisschen fehlen. Woher habe ich das? Ich glaube nicht, dass mir jemand da irgendwas geschenkt hat. Ich habe viele Geschenke bekommen. Ich habe zum Beispiel von meiner Mama das Geschenk bekommen. Sie sagte mir immer, wenn ich Schiss hatte vor einer Präsentation in der Schule oder so, if you can't convince them, confuse them. Das war so ein süßes Ding. Ich bin sehr stark in die Performance gegangen. Ich kann mich auch noch an ich musste ein Referat über irgendeine Physikerin halten, keine Ahnung mehr, wer das war. Es war
Marie Curie.
Nee, das war es nicht. Also irgendwer weniger bekannt als Marie Curie. Aber es war 8. Klasse und ich hatte mich nicht vorbereitet. Ich wusste nur so ein bisschen was und habe mir dann alles ausgedacht, inklusive ihren Wellensittich. Und habe deswegen eine 1 bekommen, weil so viele tolle Details in meinem Referat waren. Nein, es war einfach
großartig.
Es war einfach schon sehr viel Performance in meiner Erziehung war schon sehr viel so, was brauchst du denn und wie kannst du aus dieser Situation rauskommen? Ich bin ja alle 2,5 Jahre umgezogen als Diplo-Kind und hatte deswegen sehr viele Ängste, sehr viel neuer Schultag, was ziehe ich an? Und hatte da eine gute Begleitung durch meine Mutter vor allem, die einfach gesagt hat, wie geht's dir denn damit und was können wir machen? Das heißt, ich glaube, diese Metaperspektive, die habe ich geschenkt bekommen. Zu schauen, was ist hier für eine Umgebung und ich komme als UFO rein und möchte mich natürlich als Kind anpassen und einigermaßen cool sein oder geliebt werden und daher diese Metaperspektive.
Ja, ganz großartig. Also ich glaube, das kann man, dürfen wir vielleicht auch kurz nochmal sagen, wie du sagst, Diplo-Kind, also die Diplomatentochter quasi, also deine Eltern haben als Diplomaten gearbeitet, vielleicht magst du das nur ein, zwei Sachen sagen, du hast auch keinen amerikanischen Akzent, weil du es cool findest und weil das Münchner so machen, sondern weil du einen amerikanischen Pass hast.
Ich habe keinen amerikanischen Pass, ich habe auch nie dort gelebt.
Ach so, okay, dann willst du nur cool sein, oder wie?
Nee, ich war auf englischen Schulen teilweise.
That's it,
International Community. School.
International.
Also es war wirklich so, als ich 7 Jahre alt war, habe ich mit meinem Papa Deutsch gesprochen, mit Mama Spanisch als Halbvenezolanerin und mit meiner Schwester Englisch, weil es die Schulsprache war. Und noch ein Geschenk. Aber ja, das kommt durch die Erziehung, durch die Einrichtungen, die ich damals besuchen durfte.
Ja, ich finde es bei meiner Tochter, die ja halb Brasilianerin ist und diese das mit, also sie hat auch eine Fähigkeit für und auch Lust dran, das muss man auch sagen. Es gibt ja auch Kinder, die aber keinen Bock haben und dann auch die Sprache nun nicht lernen der Eltern, aber sie tut's, was ich toll finde und da gibt's so eine natürliche Fähigkeit, einfach auch dann Akzente zu lernen oder irgendwie reinzugehen und sich dafür zu interessieren. Insofern schon mal eine tolle Superkraft. Lass uns in den nächsten Schritt gehen, die Metamorphose, den Wandel. Dieser Schritt dieses Moments, wenn Veränderung ausgelöst wird. Und kannst du den für dich benennen, dass du merkst, es kribbelt jetzt, ich merke, da tut sich was, da kommt was hoch, da verändert sich was. Kannst du das benennen? Vielleicht mal ein, zwei Beispiele aus deiner Vita bringen?
Schön. Also für mich war es immer, weil ich jetzt schon über Kindheit etc. gesprochen habe, der Länderwechsel war natürlich immer ein Moment der Metamorphose, weil es war ich komme an einen neuen Ort und die Umgebung ist anders und hier kann man jetzt nicht mehr Hip-Hop tanzen, weil es keine coole Hip-Hop-Crew gibt. Hier kann man reiten, will ich das. So, die Umgebung hat da schon viel gemacht und dann dadurch eben auch kam immer wieder die Frage, wer will ich denn jetzt sein? Also bei mir war es schon ein ziemlich bewusstes Chamäleon-Dasein. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ein kleines Tierchen, aber welche Farben ich dann annehme, das schaue ich dann je nachdem, wo ich lande. Insofern ist für mich der Wandel relativ konstant und ich hatte eher das Problem, zu sagen, was sind eigentlich die Wurzeln, was bleibt gleich. Ich bin auch, nachdem ich das Nest verlassen habe, sehr lange, alle 2-3 Jahre weiterhin umgezogen und habe es immer das Mary Poppins Syndrome genannt. Der Wind des Westens kommt und dann muss ich irgendwie weiterziehen.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Ja, und das ist jetzt länger nicht so. Also ich bin im März 2 Jahre hier und war vorher, oh Gott, 4-5 Jahre in Berlin. Das fühlt sich gut an, wieder Wurzeln
Rente.
Zu haben.
Retirement
is happening. Nein, aber ich fühle Metamorphose immer wieder und ich kann jetzt nicht sagen, es gab nur eine in diesen letzten 11 Jahren, sondern es gab viele. Immer wenn ich meine Zielgruppe gewechselt habe, immer wenn ich umgezogen bin, immer wenn ich gemerkt habe, irgendwas ist all und funktioniert nicht mehr, da gab es Momente.
Also da schließt sich ja sogar schon ein Kreis, ne? Also so aus dieser, eigentlich fast schon deiner Lust, mit Zweifeln umzugehen und das als Initiator zu sehen für Veränderung und der Fähigkeit, das zu tun. Nimm uns gerne mal mit du hast das mit dem, wie die Bullshit-Monster entstanden sind, hast du auch schon erzählt. Vielleicht dieser Imageberater zu diesem Schritt.
Dem nächsten Schritt.
Den nächsten Schritt, wie hast du den vollzogen?
Also ich war ja damals noch in Kairo, habe da gelebt, als ich in die Selbstständigkeit gesprungen bin. Es war ein schneller Sprung, weil es war der arabische Frühling, es war 2011.
Oh wow.
Und wie war
das? Hast du das hautnah miterlebt dann?
Ja, also ich konnte Tränengas riechen von meinem Zuhause aus. Und das war ja auch mitunter einer der Gründe, warum ich mich getraut habe, in die Selbstständigkeit zu springen, weil mein damals einziger, erster, echter, in Anführungszeichen, Job als Miteröffnerin eines Fünf-Sterne-Hotels, das war dann halt zu. Und dann wurde ich gefragt, ob ich versetzt werden möchte, war natürlich total verliebt und happy dort und wollte in Kairo bleiben. Und habe dann gesagt, ich probiere das jetzt. Wenn ich auf die Fresse fliege, dann kann ich immer noch sagen, es war ein Sabbatical. Ich bin noch jung genug. Und als Ausländerin in Kairo waren die Türen recht offen für mich. In Kultureinrichtungen, aber auch so Diplomatenkreisen. Und die Leute haben sich wahnsinnig gelangweilt. Es war Curfew ab einer bestimmten Uhrzeit. Das heißt, es waren ziemlich viele Veranstaltungen zu Hause, wo man sich ExpertInnen eingeladen hat, mit einer Gruppe Freundinnen, und dann hat man halt irgendwas gemacht. Das heißt, als Imageberaterin war ich sehr schnell ausgebucht. Es gab auch keine Regierung, bei der ich mich irgendwie hätte steuerlich anmelden können. Das heißt, ich musste mich mit Administration nicht befassen, sondern konnte einfach mal sehr schnell testen, ob das überhaupt
Dein Steuerberater tut mir schon leid ein bisschen, ne?
Ja, das ging dann ein Jahr später, als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich alles richtig gemacht, natürlich. Genau, aber der Wandel war so, dass ich es relativ schnell satt hatte, 60-jährigen reichen Ägypterinnen beizubringen, wie sie wie 30 aussehen können. Das hat mich nicht so fasziniert. Mich haben die Kundinnen fasziniert. Ich kann mich zum Beispiel an eine Opernsängerin erinnern, die tatsächlich Gewalt erfahren hatte und sich nicht mehr getraut hat zu singen. Und sie hat mich als Imageberaterin zu Rate gezogen, um sich wieder zu trauen, in die Welt zu treten. Und da war was dahinter, Begleitungsprozess dahinter. Das heißt, so kam ich dann in die Richtung, ich liebe es, mit Frauen zu arbeiten, die merken, ich will mich der Welt zeigen, ich will den nächsten Schritt gehen. Und so war die Metamorphose von der Imageberaterin zur Personal Brand Expertin. Und dann habe ich die nächsten 3, 4, 5 Jahre fast ausschließlich mit weiblich geführten Unternehmerinnen gearbeitet, selbstständigen Frauen, und habe sie bei schönen Personal Branding Prozessen begleitet. Und dann kam die nächste Metamorphose in die Führungsteams wieder rein.
Genau. Wow. Hast du für dich da dann auch so eine Lizenzierungs-, Zertifizierungs-, Ausbildungswut dann irgendwann empfunden? Also das merke ich ganz viel, wenn es so Richtung Coaching geht und dass man einen systemischen Coach oder Berater macht, dass man nochmal guckt, dass man irgendwie Design Thinking Workshop besucht, die D-School besucht, irgendwie sowas. Mhm. Hast du da für dich so ein...
Ich habe
das ist auch
parallel,
ein Bullshit-Monster, ne? Wie heißt
das?
Es
gibt mehrere, die sich so ein bisschen mit dem Thema befassen. Diese Wut, also es warte, gleich. Ich verliere den Faden. Ja, Die kurze Antwort ist ja. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit sofort einen Master angefangen in Organisationspsychologie, obwohl ich keinen Bachelor in Psychologie habe. Das heißt, ich war die einzige Non-Psychologin.
Aber das geht, das ist super. Das wollte ich auch immer nochmal machen.
Ja, sehr gut. Mach das. Nein, ich darf mich Organizational Behaviorist schimpfen, MSc. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel, da habe ich so die Street Creds, so den Wisch, das große Papierchen bekommen. Habe natürlich auch weitere Ausbildungen gemacht in Neurokolor und mich weiterbilden lassen. Aber habe es dann, ich bin nicht tief in diese, ich muss mich jetzt 20-fach zum systemischen Coach ausbilden lassen. Da bin ich nicht reingefallen, sondern war eher immer eine, die es durch Machen ausprobiert hat und durch Zusammenarbeit mit anderen gelernt hat und das dann in Fusion mit den vielen Methoden, die ich im Master erlernt habe. Ja, also Neurokolor zertifiziert bin ich auch, bla bla. Aber ich bin da nicht so...
Neurokolor, was kenne ich gar nicht.
Neurokolor ist eine von 25.000, also tatsächlich 25.000 Persönlichkeitspräferenzstudien, die dir sagen, wie du gerne kommunizierst oder was deine Tendenzen sind. Da gibt es ja Myers-Briggs etc., also ganz, ganz viele. Und was ich an der mag, ist, dass sie dich nicht in eine Schublade steckt, sondern sagt, dass bestimmte Präferenzen hoch oder niedrig sind. Also es ist eine bewegliche Skala und dir zum Beispiel auch nicht sagt, du bist extrovertiert oder introvertiert, sondern auch da gibt es Quadranten. Und du kannst, ich wirke zum Beispiel sehr extrovertiert, weil ich kommunikativ bin, aber tatsächlich tanke ich alleine auf. Also ich brauche nach so einem Offside, 2 Tagen im Führungsteam, will ich auf die Couch und alleine gelassen werden.
Ja, same here. Sehr spannend.
Ja. Und ja, das
und auch wie schlimm, ne, dass wir als kommunikativ starke Menschen immer wieder in diese Schublade geworfen werden. Ja, dir geht's ja gut. Ja,
genau.
Also so, dir geht's ja gut, du lächelst, du bist da, wow, ja. Du bist immer erfolgreich. Und dann, also das finde ich tatsächlich auch, weil bei Introvertierten ist es relativ klar, Menschen sind ein bisschen schüchtern und
du bist reserviert,
ja, okay, mach doch mal ein bisschen mehr, also nach dem Motto, aber bei ja, das leide ich auch drunter, also habe ich drunter gelitten. Das habe ich auch genau das gehabt. Also so, das war bei mir dann bei der Trennung, dass ich dann gemerkt habe, so ich lade wirklich zu Hause auf und ich war erstmal so, ich bin einsam, alles ist kaputt, oh mein Gott.
Ja, ja, ja.
Und dann so, oh geil.
Ja.
Also, nach dem 5., 6. Mal war so, oh wow, geil.
I'm alone.
Ich mache mir eine Badewanne. Ja. Ich mache einfach mal nichts. Mhm. Ja, es war eine große Erkenntnis tatsächlich.
Schön.
Mit 40 zwar erst, aber hey.
Schön. Naja, 40 ist nicht 80.
Es stimmt, exakt. Und 120 will ich ja werden.
Ja.
Insofern da.
Fantastisch, ja,
ich
ja. Und ich habe tatsächlich daraus gelernt, also wenn ich jetzt eingeladen werde zu irgendwelchen Speaking Engagements und sie dann sagen, und als Bonus darfst du danach zum Dinner kommen.
Networking.
Genau, da sage ich mal.
Verzahlen wir dir auch nichts.
Nein. Da bin ich raus. Ja. Da bin ich raus. Da kann ich nicht mehr. Ja. Und sage, wenn ihr das wollt, als Teil, dann. Okay, dann bin ich dabei, aber das wird dann auch mit berechnet, weil ich habe kein Problem, auf die Bühne zu gehen vor 250 Menschen oder mehr, aber dieses Networking-Ding danach, das schlaucht mich ungemein.
Ja. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen und finde ich auch ganz konsequent. Wir gehen gleich in den nächsten Schritt der Heldenreise und machen eine kurze Babypause, würde ich sagen.
Yes.
Wir gucken mal, gleich wieder da beim New Work Heroes Podcast. So, weiter geht's. Wir starten in den der Abschluss nochmal der Metamorphose. Und zwar, also 2 Fragenkomponenten sucht ihr eine aus. Nochmal so dieses Thema, wie merkst du oder wie gehst du mit, was macht es dir leichter, den Wandel zu gestalten? Das wäre eine Frage. Oder Gegenwind von außen. Also so dieses so, womit du konfrontiert wirst, wenn du in diesen Wandel gehst. Worauf hättest du mehr Lust zu antworten?
Ich bin ein bisschen resistent gegen dieses Außending. Mm. Deswegen, I'll take door number one.
Gerne.
Also
diese Frage, wie du, was sind deine Umgangsformen in diesem Prozess des Wandels? Also dieses, du sagst schon, ne, du tankst auf, wenn du für dich bist. Das heißt, da ist was angestoßen. Du gehst, das weiß ich auch, ne, wir haben viel darüber geredet, was du so auch an Coachings oder an Retreat-Erfahrungen hast. Mhm. So dieses, so merkst du es dann irgendwann so, ach, jetzt ist es soweit, ich gehe raus, ich traue mich, oder ist es so. Baut sich das auf?
Ich ziehe mich eigentlich nicht, also ich ziehe mich zurück, um aufzutanken. Funktioniert super mit zwei kleinen Kindern, by the way.
Ja.
Ich habe mir auch kurz vor Geburt nochmal 3 Tage genommen und bin alleine in ein Spa-Hotel gegangen, wo alle romantisch zusammensitzen und ich so, yes, me and my journal. Also ich nehme mir da tatsächlich in so Metamorphosephasen viel Zeit zum Schreiben. Und etwas anderes, was ich mache, für mich funktioniert es nicht so gut, alleine im Kämmerlein zu sitzen und zu denken. Also diese Strategie, dieses Goalpusher-Ding funktioniert für mich gar nicht. Sondern ich versuche mich dann etwas zu öffnen und zu überlegen, how can I be of service? Also wer kommt mir entgegen, der sagt, hey Anaïs, ein Input wäre cool oder kannst du mir bei XYZ helfen? Und dann versuche ich in diesen Phasen, eher Ja als Nein zu sagen oder mich auch mal auf ein Projekt einzulassen, in dem ich keine Erfahrung mitbringe und dann einfach zu sagen, hey, gehört nicht zu meinem Standard-Werkzeugkasten, aber ich mach's mal oder lass es uns gemeinsam probieren, weil ich finde, durch das Tun spürt man sehr deutlich, worauf man Bock hat und worauf nicht oder wo das Interesse hingeht, die Curiosity hingeht, so die Neugier oder auch der Neid. Wenn du zum Beispiel spürst,
Detektor.
Dieser Jörn Hendrik, der hat so einen Podcast und der redet immer mit spannenden Menschen und das ist dann das Aushängeschild.
Fährt sich durchs Haar.
Fährt sich durch sein wellendes Haar. Das hätte ich auch gerne. Dann merke ich, wow, vielleicht will ich wieder mehr ins Senden gehen. Ich habe die letzten 2 Jahre kaum irgendwas gepostet. Früher war es ein Teil. So, ist jetzt noch nicht der Fall. Ich bin noch sehr happy in meinem Kokon. Aber wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich dem einfach mal folgen, diesem Neid folgen und sagen, was lauert denn da? Und würde mich vielleicht auch trauen, auf dich zuzugehen und zu sagen, ey, wie mache ich denn das? Wie kann ich mir davon eine Scheibe abschneiden?
Herzlich gerne.
Ja, statt da irgendwo zu sitzen und mich zu fragen, warum ich nicht auch sowas Cooles habe. Genau.
Ah, das ist toll. Ja, das ist Neid als quasi Metalldetektor der eigenen Interessen und auch wieder schön. Das ist auch wieder ein Sublimierungsprozess. Ne? Also Neid ist ja bei vielen dann eher so, da rede ich nicht drüber oder ich bin in der Beschwerde
oder
im Mangel
oder
schäme mich, genau. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist, darf man ja auch, ne? Also Scham ist ja auch nicht, ist ja auch ein ganz kraftvoller Weg, in den Wandel zu kommen. Ne?
Absolut, absolut.
Zu akzeptieren, ne? Aber ja.
Ja, super. Also ich liebe die Dinge, für die ich mich schäme. Zum Beispiel habe ich ganz lange mich sehr geschämt für meine kleine Followerschaft online, die immer noch minimal ist. Und dachte, oh nee, ich werde erst ernst genommen, wenn ich irgendwie 400.000 Follower habe oder 4 Millionen oder was auch immer. Und merke, Ich habe meine eigenen Goals, Goalpusher, verändert. Für mich geht es viel mehr darum, wie viel Geld verdiene ich dieses Jahr? Was kann ich mir für Freiheiten, mir und meiner Familie für Freiheiten holen? Kann ich es mir leisten, dass mein Mann und ich jetzt ohne irgendwelche Elterngeldgeschichten beide das nächste Dreivierteljahr relativ wenig arbeiten und sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbringen? Ja. Daran messe ich mich und nicht daran, wie viele Follower ich jetzt habe. Auch ja, wenn ich perfekt. Sie total gerne hätte.
Ja.
Und da ist auch Scham dahinter, bin ich total ehrlich, immer noch. Aber wenn du auf mein Instagram gehst, dann siehst du, dass ich, glaube ich, seit 2 Jahren nichts gepostet habe.
Ja, das macht ja die Accounts viel interessanter. Dann weiß man ja, ey, da.
Sie macht viel offline.
Stories, dafür machst du ganz viel Stories.
Ne? Genau. Ich mache nichts, nein, gar nichts. Auch nicht auf LinkedIn.
Völlig okay. Ich bin da auch, ist spannend. Ich bin da auch, ich liebe das, wenn ich so Podcasts mache, dass ich das dann kommt irgendwie das Porträt und dann mache ich ein paar Stories und dann ziehe ich mir ein Quote raus, dann schreibe ich da vielleicht einen Beitrag zu. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt ja. Das ist auch interessant, durch das Filmprojekt, was ja jetzt gerade richtig krass anläuft. Ich denke so, oh mein Gott, wir haben jetzt ein Orga-Team aus 3 Leuten, die Lucia, die dabei ist, als Coach für die DarstellerInnen. Dann Christian holt sich jetzt noch einen weiteren Kameramann, Tonmann dazu, Licht. Jetzt müssen wir Location scouten und wir haben ein Casting. So richtig krass. Und dann merke ich plötzlich, also ich könnte über all das reden hier und irgendwie hier gerade Social-Media-Kampagnen und Followership aufbauen, aber ehrlicherweise will ich einfach nur ein richtig geiles Endprodukt. Mm. Und tatsächlich habe ich in mir so einen, der sagt, ich will Kurzfilmpreise gewinnen. Mm. Das soll so relevant sein, die Leute sollen weinend bei mir anrufen und sagen, das hat mein Leben verändert. Ich habe gekündigt, ich habe das weitergeleitet. Mm. Das ist, vielen Dank für diese Inspiration. So als Goal dafür und nicht, ich krieg krass 300 LinkedIn-Kommentare und alle Strategien, die dahin führen, Positionierung so zu machen, dass ich Engagement erreiche. Natürlich habe ich auch ein bisschen Google Ads geschaltet und irgendwie die Videos gepusht und so. Aber es ist tatsächlich ganz spannend. Es ist nichts zurückgekommen bei der ersten Probestaffel, weil ich auch nicht klar genug war. Mhm. Wir haben erstmal ausprobiert, wir haben erstmal geguckt, so. Und das ist, ja, das ist immer wieder ein dieses auf sich zu besinnen und zu gucken, was will ich damit machen, ne? Was will ich damit erreichen? Was, was resoniert da?
Und woran, wann bist du zufrieden?
Ja.
Und ich finde es so wichtig, weil dieser Goal Pusher, was der nämlich noch macht, ist dein Ziel zu verschieben. Das heißt, du denkst, ich will bis zur 100-Meter-Marke kommen. Aber wenn du bei 99 bist, verschiebt sich das Ziel. Am Anfang war es, ich will, keine Ahnung, 10 zahlende Kunden haben. Und wenn du da hinkommst, dann denkst du, oh nee, ich bin erst erfolgreich, wenn ich 100.000 im Jahr verdient habe. Und wenn du 100.000 verdient hast, dann sind es 200.000.
Ganz genau. Und dann kannst deswegen du auch so einen langen Hals. Ne?
Kriegt den langer Hals, nicht voll. Immer rasen, immer nah am Burnout, nie zufrieden mit dir selber. Und ich finde, eine große Kunst in der heutigen Zeit, in dieser Online-Zeit, in dieser Vergleichswelt, in der es immer jemanden gibt, der hübschere Instagram-Posts, einen tolleren Film, bessere Preise gewonnen hat, was weiß ich, ist, genügsam zu sein und dankbar für das, was wir jetzt haben und trotzdem sich Dinge wünschen, unerreichbare Riesenmissionen, Wünsche, Visionen, Ziele zu haben. Und diese Kombination dessen, dieses Happy sein da, wo du jetzt bist und trotzdem dir vieles wünschen. Einer meiner Wünsche ist zum Beispiel, ich will nächstes Jahr nicht mehr als 4 Stunden am Tag arbeiten.
Geil.
Und schön. Gleichzeitig auf meine 250.000 kommen. So.
Gut.
Und ich bin happy, wenn ich dann sehr intensive Offsites zwischendurch habe, da arbeite ich auch viel mehr, da bin ich dann on stage. Aber so im Alltag ist jetzt ein großer Wert für mich, mit meiner Familie da zu sein. Die Zeit kriege ich nie wieder und die will ich nicht verpassen.
100%. Und ich meine auch schön, was daraus entstehen kann. Ne? Also dann zusammen, wenn ihr zu zweit das macht, ich meine, das dann gut wegzufahren und das dann 4 Stunden du, 4 Stunden er oder irgendwie abends nochmal ihr zwei, ist vielleicht nicht die Antwort, aber daraus kann auf jeden Fall Innovation entstehen. Und ich bin mir 100% sicher, dass das aufgeht, weil das der Bedarf dazu ist da. Und du hast halt immer wieder, wenn es so wunderbar in den Arbeitsalltag passt, kriegst du dann nämlich auch, wahrscheinlich ist das Interessante, dass du längere Engagement kriegst, die dir viel mehr Geld einbringen und dir viel mehr Sicherheit bieten, als wenn du jetzt immer nur punktuell 1-2 Tage Offsites planst. Ja? Also,
ja, schauen wir mal. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht. Aber ja, weißt du, was ich gemerkt habe? Früher hatte ich diese große Angst, dass es nicht reicht. Also Scarcity-Mindset, Hilfe, es reicht nicht. Und habe einfach jeden Kunden angenommen. Immer Ja gesagt, weil ich Geldangst hatte. Und wenn es schon für in 6 Monaten gereicht hat, dann hatte ich Angst, dass es danach nicht mehr reicht, dass irgendwas passiert. Und heute merke ich, ich sage sehr, sehr, sehr oft Nein. Und dafür habe ich so richtig viel Raum für die tollen Projekte. Und wenn die kommen, dann habe ich da ein Riesenja. Und meistens geht diese Rechnung total auf, weil die dann mehr Geld bringen, aber weil sie auch mehr Freude bringen. Es einfach klickt zwischen den Menschen und ich merke, wow, I'm best place to serve. I can really be of service here. Ich kann hier etwas verändern. Und das sind dann nicht die Projekte, in denen ich das Gefühl habe, boah, das nervt, ich rolle mit den Augen, ich habe keine Energie mehr, etc. pp. Also sehr, sehr, sehr oft Nein sagen. Führt zu gutem Ja sagen.
Ja, das ist ja der Haupt Qualitätsanspruch einer guten Product Ownerin aus dem Agilen zu sagen Nein.
Ja.
Ja, also das machen wir nicht, das nehmen wir nicht ins Backlog auf, wir priorisieren das und also großartig, dass du das für dich so herausschälst, weil klar, es kann einem auch Angst machen, wenn es mal nicht läuft, wenn die Kunden mal abgesagt haben, wenn da irgendwelche Krisen, die nächste Krise wieder kommt in dieser Zeit der Polykrise, in der wir leben. Das Beweisgröße, wow. Ich würde mich total freuen, den nächsten Schritt zu gehen, und das ist Argon. Und bei Argon begegnen uns die Endgegner, die letztlich so eine Art Master-Bullshit-Monster, Super-Bullshit-Monster. Ich gehe durch deine Karten. Vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht zur Visualisierung hier, was für ein Podcast eher Unsinn ist.
Wir müssen sie ganz genau beschreiben.
Ich will es versuchen, ich will die Karten.
Ja.
Somit sind sie hier. Was sind denn deine inneren Endgegner, denen du heute noch knabberst oder die Geister, die du riefst, die inneren Dämonen?
Du darfst gleich die Pause rausschneiden. Ich muss das jetzt spüren. Ich muss es gut spüren.
Das wollen die.
Ich habe einen. Ich habe einen. I found an Endgegner. Ich habe tatsächlich eine Angst, mich zu bekennen zu diesem Frauenthema. Ich bin eine große Feministin. Ich glaube, die Welt wäre viel, viel besser, wenn mehr Frauen in Top-Führungspositionen wären, wenn mehr Frauen Regierungschefinnen wären. Ich glaube, es gäbe weniger Kriege.
Absolut.
Und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass, keine Ahnung, Frauen als Frauen, die Geschäfte führen, ihr Geld besser investieren, dass diese Startups länger, they fare better, keine Ahnung.
Wie wir brauchen keine Wissenschaft, guck dich um, also alles Männerproblem, also ist so.
Ja, dieses autokratische, diktatorische, und das können auch Männer, also ich glaube nicht an dieses Frauen-Männer-Ding, sondern Männer mit weiblichen Anteilen, wenn du die Sprache magst. Viele sagen dann weiblich-männliche Anteilen, weg mit diesen dualistischen, aber I believe we need more women in top leadership. So, ich habe es gesagt, ich bekenne mich dazu. Und das Problem, was ich habe, das große, mein Endgegner ist ein Vielfaches. Erstens, ich möchte nicht in die Frauenschublade gesteckt werden. Das heißt, ich möchte nicht als die Frauencoachin dargestellt werden. Ich arbeite mit CEOs, ich arbeite mit Top-Führungsteams, ich bin Geschäftsführerin meines eigenen Leadership-Unternehmens und sehr oft habe ich lange Gespräche geführt über Themen und zum Schluss wurde dann gesagt, Anaïs, Frauencoach. Und dann könnte ich an die Decke gehen, weil es einfach nicht stimmt. Es stimmt nicht und 90% der Menschen, mit denen ich arbeite, sind immer noch in diesen Top-Führungspositionen Männer. Das heißt, ich habe Angst, mein Endgegner ist, wenn ich sehr laut werde zu diesem Thema, dann bin ich der Frauencoach. So, zweitens, ich möchte dieses Thema voranbringen, aber nicht, indem ich Frauen beibringe, sich breiter zu machen, sich lauter zu machen oder besser zu verhandeln. Dazu gibt es schon 30 Bücher, 30.000 Bücher.
Mindestens.
Mindestens in Deutschland, in Bayern. Sondern ich glaube, dass es darum geht, dass die Menschen, die Führenden, die in Führungspositionen sind, die müssen Raum schaffen, damit da Platz ist.
Verdammt, ja. Genau, das ist die Lösung.
Und
ja.
Also es ist nicht die einzige Lösung. Es gibt
aber eine ganz wichtige, die noch nicht angegangen wird.
Zu denen kenne ich noch nicht so viele Bücher. Und wenn du das jetzt hörst und denkst, hey, da gibt es doch den und oder die, die machen da doch schon voll viel dazu oder liest doch mal dies und dies Buch, schickt es mir bitte, weil ich habe dazu noch nicht viel gefunden. Und bisher mein Endgegner ist, was sind denn überhaupt die Argumente, mit denen man Menschen, die bereits in Führungspositionen sind, die angefangen haben vor 40 Jahren, als die Welt noch sehr, sehr anders aussah, als man die eine Frau, die Quotenfrau, geschimpft hat oder gesagt hat, die ist männlicher als alle Männer. Ja, wie überzeugt man diese Menschen von der Notwendigkeit? Weil sehr oft wird hier ein bisschen investiert, weil man muss, dann wird irgend so ein Bias-Workshop gemacht, weil man muss oder weil es gut aussieht, weil man nicht mehr drumherum kommt.
Genau.
Aber so richtig motiviert sind sie nicht. Und das Ding will ich angehen und scheitere seit Jahren. Ich scheitere seit Jahren. Ich habe eine Studie mit 1000 Frauen durchgeführt, sie hieß 5000 Frauen in Führung. Ich habe nach 1000 aufgehört. Habe 1000 Frauen gefragt, was sind die Probleme in deinem Unternehmen? Was sind die Gründe, warum da nicht mehr Raum ist? Und habe wahnsinnig viele sehr deprimierende Antworten bekommen. Und das Ding liegt bei mir in der Schublade. Und das will keiner lesen, weil wenn du das liest, kriegst du schlechte Laune und denkst, die Welt geht morgen unter. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mit diesem Thema vorankomme.
Oh fuck, aber das muss raus. Das ist ganz wichtig. Also ich erinnere mich, ich habe das, als ich dir gefolgt habe, hast du ein bisschen was gepostet zu und ich dachte, wow, wie geil. Das mit so einem, ich verstehe dich. Es ist natürlich, es macht keine Lust und es bringt dich auch nicht. Also die Frage ist, was erreichst du damit, dass den Status quo, der schlecht ist, zu zeigen, wie inspirierst du zu Veränderung?
Genau. Und wie spricht man die Menschen auf eine Art und Weise an, dass sie Bock haben? Ich habe letztes Jahr angefangen mit Mai Seider, die Geschäftsführerin von Lead Forward. Vielleicht kennst du die Agentur in Berlin. Ganz tolle Frau und ganz tolles Unternehmen. Wenn ich mich anstellen lassen würde, dann würde ich dort einstellen.
Nein, niemals.
Doch, da würde ich versuchen, dort Partnerin zu werden. Nee, Mai ist ganz toll und Lead Forward auch. Und wir haben angefangen, ein Microbook zu schreiben zu diesem Thema. Und merken, dass der Inhalt steht, aber dieses welchen Tonfall wählen wir? Damit ein weißer CEO, der am Flughafen steht, dieses Buch in die Hand nimmt und sagt, geil, ich gebe dafür 19,95 Euro aus und lese auf dem
Flug. Und es wurde mir nicht geschenkt oder aufgezogen?
Es wurde mir nicht von meiner Frau geschenkt, sondern ich habe Bock, das zu lesen. Was müsste da auf diesem Titelblatt stehen?
I don't know. Endlich wieder erfolgreich, trotz Penis und weißer Hautfarbe und hohem Alters.
Ja, oder
mit Frauen.
Oder Frauen gehören in die Küche. Ja. Wenn du Klammer daran auf. Nicht glaubst, dann liest dieses Buch und baue ein Unternehmen auf, das es anders macht. Ich weiß es wirklich nicht.
Es ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil ich, also sag von mir auch, ich bin Feminist und habe durch meine Arbeit, ja, also durch 6 Jahre Karrierecoaching mit vornehmlich Frauen, die zu mir in die Workshops und die Coachings gekommen sind, ich würde sagen so 80%, die mir dann auch erzählt haben, was los ist und wo ich dann auch sehr viel Bias-Shattering einfach automatisch passiert ist, weil ich sage, oh Gott, ja stimmt, also das in Elternzeit gehen und so, da kannst du ja nicht richtig erfolgreich sein und so, also so weißt du so, das ist teilweise habe ich den immer noch so ein Habit, dass ich sage, leisten, durchziehen, machen in der Art der Geschwindigkeit, wie ich arbeite. Und meine Freundin zieht mich da immer wieder regelmäßig mir die Ohren lang und sagt, na, mein Junge, also da guck da auch nochmal genau hin. Das stimmt, aber ich habe tatsächlich auch Probleme damit, dass, ich muss sagen, ich bin schon jemand, der, und das ist vielleicht einfacher, weil ich ein Mann bin, wenn ich in der Männerrunde sage, Leute, wir müssen, also es hilft nichts, ich muss das jetzt ansprechen, das geht in dieser Runde nicht. Guckt euch um, Salami-Party, es funktioniert nicht. Und wir können es ändern, indem wir sagen, lasst es uns ändern. Und indem wir sagen, was können wir tun, um, und ich habe das gemacht bei dem einen Projekt und muss auch sagen, der Tom, der Abteilungsleiter, der das ist das Krasse, der echt sehr beschämt war, dann gesagt hat, ja, fuck, versuch das doch schon. Und im Ingenieur- und Construction-Bereich, also geht um Bauprojekte, also wie schwer es da ist, Frauen sozusagen zu hiren. Und es ist uns dann gelungen fürs Team, dann auch wirklich, aber das geht dann auch wieder nicht, weil ehrlicherweise auch AGG, du kannst nicht nach dem Europäischen Allgemeinen Gleichstellungsgesetz dann sagen, ich will nur Frauen. Das geht auch nicht, das diskriminiert dann auch die männlichen Bewerber. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, eventuell müssen wir das aus mehreren Seiten betrachten, aber es ist dieser Aspekt, dass man keine Angst hat, dass man den Leuten vom Kopf stößt und ihnen sagt, Leute, geht so nicht mehr.
Ja, und ich will dieses Handbuch, das ist ein Handbuch, will ich für Tom schreiben. Tom ist meine Zielgruppe.
Ja, das ist richtig und der braucht es auch, also der will das auch und der guckt da auch hin. Ich weiß ja, war diese Woche gerade Workshop zum Thema gewaltfreie Kommunikation mit seinem Team, weil einfach diese Sprache alleine in den Teams mit den Baumanagementfirmen, das ist einfach krass. So, und ich sehe da die eine Coachin, die wir dann auch ne, weibliche Coachin, die mit aufs Projekt kam, ich sehe sie vor mir in unserem 101, wo wir genau diese Themen besprochen haben. Ja, und dann flossen auch Tränen und das war emotional, weil es einfach das reibt dich so weg, das reibt dich so raus. Ja, so machen wir das immer. Nee, ein bisschen die harte Sprache, das ist schon okay, ein bisschen leisten, so dieses Rabotti.
Ja, ja.
Also genau so kam es und ich so, nee, genau das geht nicht mehr. Auch in der, und das Spannende, vielleicht ist das eine Antwort, oder wenn wir es gemeinsam auf diese Suche machen, die Komplexität heutiger Projektwelten und die Ambiguität über die vielen Veränderungen der Technologie und in den Polykrisen, die wir sind, erlaubt es eigentlich nicht mehr, dass wir Strukturen haben, die althergebracht funktionieren wollen und das an dem Alten festhalten wollen. Wir haben quasi die Pflicht, uns neue Lösungsansätze anzuschauen, weil es nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist ein Riesenthema. Und gleichzeitig weiß ich, dass ganz viele Männer und Frauen in Führungspositionen keinen Bock mehr haben auf dieses diplomatische Ohr und jetzt müssen wir hier gendern und jetzt muss ich auf meine Sprache achten und den Witz kann man auch nicht mehr sagen. Und das ist doch ganz ehrlich Spielverderber. Das heißt, dass sie nach außen hin natürlich das mittragen, weil sie müssen, weil es das Vernünftige ist und sich heutzutage auch nicht mehr schickt, dagegen zu sein und zu sagen, ich bin ein Patriarch, sondern...
Patriarch, ist das ein Bullshit-Monster?
Oder? Nee, noch nicht. Aber nach innen sich oft denken, boah, ist das anstrengend. Und das stimmt ja auch, es ist wahnsinnig anstrengend. Und an dieser Stelle anzusetzen. Nicht zu sagen, von oben herab, oh, aber wir müssen jetzt mal alle gendern, sondern zu sagen, ja, es ist anstrengend. Und was können wir trotzdem machen? Und was kannst du machen, damit du den Rest des Führungsteams nicht verlierst? Und trotzdem,
ne? Ja, schön. Ja, da gibt es ja dieses, muss ich sofort dran denken, dieses wunderschöne Gedicht von Mutter Teresa, ne? Dieses so, und tu es trotzdem.
Ah,
also so dieses, ich habe Waisenhäuser aufgebaut, sie wurden abgebrannt, ich baue trotzdem Waisenhäuser. Ja. Ich habe für den Frieden demonstriert und wurde zusammengeschlagen, ich demonstriere trotzdem für den Frieden. Finde ich tatsächlich sehr stark. Ich erinnere mich an eine ganz intensive Unterhaltung mit meinem sehr guten Freund Goss, Qasem, seines Zeichens Afghane, der tatsächlich mit seinem Cousin alleine als 13-Jähriger, oder weiß nicht genau, wie alt er war, weil er keine Geburtsurkunde hat, aber geschätzt nach Deutschland geflohen ist. Tatsächlich hat er wir haben ganz intensiv darüber geredet, was so Gewalt angeht und Veränderungen, wann man mal durchgreift. Und ich hatte als Pastorsohn und Pazifist diese niemals Gewalt antun, niemals töten und niemals, wir waren in Brasilien zu der Zeit, weil wir dann Lehrgang gemacht haben, Aikido-Lehrgang. Und ich erinnere mich, wir waren am Strand und gegangen und meinte so, es ist einfach mal so, dann manchmal muss man einfach mit Gewalt begegnen. Mhm. So, und das sagst du jemandem, der geflüchtet ist und der aus einem Kriegszustand kommt und der seine Stadt verloren hat quasi und seine Familie. Aber ja, es ist tatsächlich auch ein starkes, jetzt kommen wir komplett ab, aber es ist so dieses Bild zu halten und zu sagen, ich glaube daran, dass dieser Wandel passieren kann und dass das sich zum Guten wendet. Mhm. Ja, Wahnsinn.
Ich glaube nicht, dass du so sehr abgekommen bist, weil ich glaube, ein Teil des Problems ist dieses Boys don't cry, ne? Das ist das alte Muster, dieses Männer müssen immer hart sein. Und dann sind wir umgeschwungen in die andere Richtung und haben gesagt, nee, wir lösen hier alles pazifistisch und demokratisch und reden miteinander. Und dann entstehen Organisationen, die sich sozusagen zum Selbstzweck nur miteinander auf GfK gewaltfrei miteinander reden, aber keine wirklichen Entscheidungen treffen und nicht nach vorne kommen.
Das geht natürlich auch nicht.
Und es ist praktisch dieses die goldene Mitte, dieses Zurückkommen und zu sagen, ja, Gewalt, also Macht zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass Warrior Moves, dieses mal eine Ansage machen, etwas direkt ansprechen, wenn es nicht geht, ein klares Nein aussprechen, das sind alles Dinge, die wir fast verlernen in diesem gewaltfreien und andererseits aber eben auch miteinander sprechen, an einen Tisch kommen, merken, wann meine Art und Weise zu sprechen nicht inklusiv ist. Mhm. Und es geht hier nicht nur, und das möchte ich an der Stelle wirklich sagen, es geht hier nicht nur um Geschlechter. Ich meine, wir haben Ableismus, wir haben Rassismus und so weiter und so fort. Und all diese Themen müssen angegangen werden. Und manchmal werden sie deswegen nicht angegangen, weil man sagt, ja, aber es gibt so viele Probleme. Wenn wir jetzt nur das Geschlechterthema angehen, dann beschäftigen wir uns nicht mit dem Rassismus.
Ja, nee,
und deswegen machen wir gar nichts, geht halt auch nicht. Also du musst irgendwo ansetzen, anfangen und dann die nächsten Themen angehen und einfach lernen, demütig sein und merken, wow, wir haben noch einen langen Weg vor uns in vielen, vielen Hinsichten.
Ach, große Thema. Aber ich finde, das fand ich jetzt sehr, das hat komplett Klick gemacht gerade, dieses Reingehen und mit Klarheit auch für etwas stehen. Das finde ich, also das ist meine rote Energie jetzt nach dem Spiral Dynamics. Ja, so dieses so, ich hab einfach dieses, ich halte es nicht mehr aus. Also bei mir ist es, wenn ich eine Runde moderiere und da redet jemand 2 Minuten ohne Unterbrechung, das macht auch keinen Sinn, weil kein Action Point, nicht inklusiv gesprochen, nicht auf das eingegangen, was vorher gesagt wurde, dann muss ich das unterbrechen, Punkt. Mhm. Das passiert dann auch immer. Das wissen auch die meisten, die länger mit mir zusammenarbeiten, und das ist auch gut so, weil dieses, also empfinde ich als gut für den Gruppenprozess, weil du lässt es einfach nicht mehr zu. Du sagst immer, alles da ganz kurz, während du geatmet hast, konnte ich dich jetzt mal unterbrechen. Was genau, woran möchtest du anknüpfen und was bringt es der Gruppe? Und kannst du das nochmal bitte, wenn du dir schon sprechen denkst,
in 10 Sekunden.
Ja. So, und das ist dann tatsächlich so, und dann sage ich, nee, tut mir leid, wir gehen an der Stelle weiter. Ich habe es hier aufgenommen, steht hier auf dem Post-it. Deine Stimme ist gehört worden, lass uns weitergehen. Mhm. So, und das ist, glaube ich, eine zutiefst weibliche Position, genauso wie eine männliche. Das lässt sich gar nicht, natürlich ist das eine starke Energie, das ist eine, würde ich sagen, das ist der Mars, ja, das ist, keine Ahnung, will man das mit einem Phallus versehen, aber dass diese Energie haben genauso Frauen. Ja,
ja,
das
absolut.
Und tatsächlich fehlt das. Also ich glaube, dass Führung genau daran krankt, dass eben kaum oder wenig Entscheidungen getroffen werden und immer nur recht gewaltvoll Aufgaben verteilt werden und Erwartungsdruck hochgehalten wird, um dann ja letztlich fällt dann alles in sich zusammen, weil so kann es nicht funktionieren. Mhm. Ja, also sehr traurig eigentlich. Ja, also da wird die Rolle, die Position und auch die Möglichkeiten, die eine Hierarchie hat, das ist ja auch toll. Also ganz ehrlich, Führungskraft sein hat eine tolle Möglichkeit, Veränderungen anzuregen, aber das wird natürlich, liegt natürlich völlig brach.
Ja.
Gehen wir ins, wir kommen zum Abschluss, du Liebe, und ich würde gerne in den letzten Schritt der Heldenreise, Heldinnenreise in einem Fall übergehen, und das ist Lysis. Das ist die Meisterin der zwei Welten. Du hast die Kämpfe gefochten, du hast zu viel gesehen, und jetzt gehst du ins Licht quasi. Du gehst in Richtung Weisheit. Und ich kündige diese Frage immer genauso an, weil sie einfach brutal ist. Aber so ist es halt. Was bedeutet Weisheit für dich?
Wow. Was bedeutet Weisheit für mich? Demütiges Lernen. Mir dessen bewusst sein, wie wenig ich weiß, wie sehr ich auf dem Weg unterwegs bin. Es gibt, ich glaube, es ist Mark Manson, aber ich bin auch jemand, der so falsch quoted sehr gerne. Also don't believe me.
Mach es einfach mit Selbstbewusstsein.
You only have a certain amount of fucks to give. Mhm. What do you give a fuck about? So, was, für was bist du gewillt, Ja zu sagen, Nein zu sagen, aufzustehen, was auf die Beine zu stellen? Wählen können, das ist weise. Und das lerne ich auch. Bin noch nicht da. Bin sehr unweise.
Nur aber Gänsehaut, ganz toll. Das würde ich gerne nochmal so ein bisschen. Nee, das lassen wir einfach so stehen. Die Frage ist natürlich, wo. Wie geht es dir damit auf dem aktuellen Weg? Also, ich finde, du hast ja alles schon gesagt. Da, es war ganz, ganz viel drin in all den Fragen und Ausführungen, die du erzählt hast. Aber um das rund zu machen, so. Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, nehme ich mit? Also du hast es schon gesagt, mit der Veränderung der Projekte und der Aufträge, mit Veränderungen auch für dich auf deinen Energiehaushalt oder generell für die Familie. Aber hast du da eine Idee zu? Auf dem Weg zu sein, zu dieser Weisheit? Gibt es da einen, funkelt da was?
Silver lining. Meinst du das jetzt für mich persönlich auf meinem Weg?
Ja.
Ich könnte vieles sagen und nichts sagen an dieser Stelle. Ich glaube, ich merke immer mehr, dass ich die Pausen lassen sein möchte. Und dass aus dem Nichts viel mehr entstehen kann, als wenn ich wie die wilde Gans viel tue, unterwegs bin, mich vergleiche, diesem Druck, der überall vorherrscht, der sofort entsteht, wenn du auf LinkedIn 5 Minuten verbringst, dass ich dem widerstehe, dass ich nicht diesen Glaubenssätzen glaube, die ich so oft höre, dieses, aber von nichts kommt nichts. Vielleicht habe ich den einen oder die andere getriggert, als ich gesagt habe, ich möchte nur 4 Stunden arbeiten und 250.000 verdienen. Vielleicht denkt jemand, boah, was ist das für eine Göre? Ja, diese
Münchnerin.
Diese, nein, aber
Schwabing.
Schwabinger Kind und ja auch weiß und ja auch, ja, und die will für Gleichberechtigung. Was fällt der ein? Das mag sein. Und sie haben ja auch recht, ja. White Privilege, absolutely. Aber was traut die sich? Und da einfach zu denken, ja, aber ich glaube daran, also nicht dieses you can have it all, really? Natürlich ist es schwer, einen 2,5-Jährigen, ein 2 Monate altes Kind zu haben, gleichzeitig eine GmbH zu führen, gleichzeitig super gerne zu kochen. Ich will jetzt hier nicht, ich habe Luxusprobleme, es ist mir völlig klar. Und das, was mir da vorschwebt, ist absolut privilegiert. Absolut. Und ich traue mich zu träumen, denn ich möchte damit was machen. Ich möchte damit einen Impact haben. Und zwar nicht nur für mich und meine Familie. Ich möchte nicht nur meiner Tochter vorleben, dass sie entweder Burnout-Karriere geil sein kann oder Yogalehrerin werden und nicht wissen, wie sie nächsten Monat Miete bezahlen kann. Ich möchte, dass sie in einer Realität lebt, in der beides möglich ist. Aber ich möchte zum Beispiel auch, ist so ein geheimer Traum, den ich, glaube ich, noch nie auf einem Podcast ausgesprochen habe, einen Incubator haben mit Frauen, die zu irgendwas recherchiert haben, die eine Masterarbeit geschrieben haben und die Gefahr läuft, in einer Schublade zu verenden, während sie in irgendeine Anstellung gehen und dann in Teilzeit gehen und sich dann eine Wohlfühlnische in einem Unternehmen aufbauen, aber nicht wirklich happy sind, sondern diesen Frauen zu helfen, was richtig Großes aufzubauen, entweder ein eigenes Unternehmen oder Führungskräfte werden. Dazu möchte ich gerne Angel Investor / Think Tank / Mentorin, bla, was auch immer, gib dir einen schönen Tag werden. Das ist mein Traum, diese Welten zu vereinen. Und das möchte ich machen, indem ich fauler Entrepreneur werde, indem ich ganz viel Zeit für nichts habe und sehr viel Asche verdiene, damit ich in solche Sachen investieren kann. Punkt.
So soll es kommen. So ist es bereits. Ja, sehr schön. Anaïs, Kommodenöffnerin, fällt mir dazu ein. Hm. Kommodenöffnerin, weil Schubladenöffnerin ist irgendwie komisch, aber vielleicht ist das. Kann man es auf Englisch sagen? Cardboard Opener.
We'll work on that.
Schnell.
But Image. I'll take it. I'll take it for now.
You're munch on it. Let's see. Yeah. Ganz wundervoll, vielen Dank. Gibt es irgendeinen Ort, an den HörerInnen, die jetzt sagen, ah, Anaïs, jetzt schnell, Connection, Kontakt, wo man mehr erfahren kann? Wo würdest du Menschen hinschicken? Die?
Ich habe natürlich eine Webseite, die heißt letsworkmagic.com, das ist die GmbH. Die ist wie immer Work in Progress, aber da kann man mich finden und erwischen und weitere Links finden. Und natürlich bin ich auch auf LinkedIn unter Anaïs Bock zu finden. Und ich glaube, auf Instagram heiße ich Anaïs Bock Magic. Da poste ich zwar nichts, aber bin auch zu erreichen auf jeden Fall.
Ich gebe uns aber deine WhatsApp-Nummer direkt weiter.
Ja, mach das. Ich antworte meistens nicht, wie du gemerkt hast. Es war sehr schwer, mich zu erwischen. Du bist hartnäckig geblieben.
Ja.
Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Es war mir ein...
Ich bin sogar zweimal nach München gekommen dafür. Hallo?
Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich freue mich sehr, von Herzen wirklich.
Danke dir für dieses Gespräch.